und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und den verfluchen, der dich verflucht. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Bevor ich was dazu sage, muss ich diesen Tisch irgendwie festkriegen, sonst werde ich seekrank, der wackelt. Moment. Viel besser. Dieser Text ist einer der zentralen Texte in der Geschichte Gottes mit seiner Welt. Mit diesem Text schlägt Gott ein großes Kapitel auf von den guten Dingen, die er bereithält für diese Welt. Und um zu verstehen und das einordnen zu können, wie besonders dieser Text ist, ist es wichtig zu schauen, wo dieser Text in der Bibel steht, was davor passiert ist. Davor lesen wir die Geschichte von der Sintflut. Und am Ende gibt es nur noch Noah und seine Söhne und seine Familie. Und dann kommt ein Text. Gibt es ein Problem? Ihr irritiert mich gerade. Kein großes? Ah, okay. Ich sehe schon. Okay, so ist besser. Ja, manchmal gibt es lustige Sachen, die man nur hier in der LKG sehen kann, aber ein andermal mehr dazu. Wo steht dieser Text in der Bibel? Was ist davor passiert? Also Noah und Sintflut und dann beschreibt die Bibel, wie aus ihrer Sicht, also aus ihrem Verständnis heraus, aus den Söhnen Noahs die Völker entstanden sind, wie die sich vermehrt haben, mit wem und wie und welche Völker daraus erwachsen sind. Da gibt es einen ganzen Abschnitt, der ist überschrieben mit die Völkertafel. Und am Ende weiß man, woher die ganzen Völker, also die damals bekannt waren, gekommen sind. Darauf gibt es dann die Geschichte vom Turmbau zu Babel, dass diese Völker sich zusammentun, um einen Turm zu bauen, der bis in den Himmel, bis zu Gott hineinreicht. Und das, um sich einen großen Namen zu machen, so heißt es da. Sie wollen sich einen großen Namen machen. Wir Menschen machen uns einen Namen. Das ist ihr Vorhaben. Und Gott verhindert dieses Vorhaben und zerstreut sie in alle Richtungen. Das ist die Ausgangssituation. Also die ganzen Völker auf der Erde, die sie damals kannten, werden genannt. Und diese Absicht, wir wollen uns einen großen Namen machen. Und jetzt passiert es, dass in diese Situation hinein, in die Situation dieser vielen verschiedenen Völker, mehr mächtig, weniger mächtig und immer mit diesem Anliegen, wir sind was Besonderes, Gott einen Menschen erwählt. Und der Herr sprach zu Abraham. Einen Menschen erwählt er heraus aus all diesen Völkern. Einen, der nicht besonders begabt, nicht besonders mächtig ist, aber den erwählt er und sagt, mit dir beginne ich ein neues Kapitel. Du sollst der Vater werden meines Volkes. Aus dir soll mein Volk entstehen. Und dann sagt er, und das ist spannend, dann sagt er, und ich will dir einen großen Namen machen. Nicht du dir selbst, sondern ich will dir einen großen Namen machen. Das ist die Geburtsstunde des Volkes Israels. Und Gott stellt sich kompromisslos auf die Seite dieses Abrahams und seiner Frau Sarah, dieses Paares und der Menschen, die aus ihnen heraus erwachsen, des Volkes Israel. So kompromisslos, dass er ihm sogar zusagt, wenn sich einer gegen dich richtet, dann richtet er sich automatisch auch gegen mich. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Das ist ein ganz besonderer Moment in der Geschichte. Gott beginnt hier seine Geschichte in dieser Welt zu schreiben. Und es ist nicht nur ein besonderer Moment in der Geschichte, sondern es ist auch ein Moment, wo man durchaus auch Fragen haben kann. Und vielleicht kommt so eine Frage auch in euch auf. Man könnte sich zum Beispiel fragen, ist das nicht ungerecht, dass Gott einen erwählt, um sich sein Volk ins Leben zu rufen, zu schaffen? Ist das nicht ungerecht, dass er sich so konsequent auf die Seite Abrahams stellt? Ist das nicht unfair den anderen gegenüber? Sind die anderen denn nicht wichtig? Ist Gott nur dieser eine wichtig? Ich kann das, weiß nicht, könnt ihr das nachvollziehen, diese Frage? Ich kann sie gut nachvollziehen. Vor allem, wenn ich Erwählung ausschließend verstehen würde. Wenn ich das so verstehen würde, dass man sagt, okay, Gott erwählt Abraham gegen alle anderen und schließt alle anderen damit aus. Nur noch Abraham und seine Nachkommen und Sarah und alle anderen nicht mehr, ausschließend. Aber ich glaube, genau so ist es nicht. Sondern ich glaube, die Erwählung Abrahams ist nichts gegen die anderen, sondern im Gegenteil. Sie ist nicht ausschließend, sondern einschließend. Sie ist einladend, herzuführend. Es geht nicht nur um Abraham, es geht um die ganze Welt. Denn der Segen, die Verheißung, die er ihm gibt, heißt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und durch dich sollen gesegnet werden alle Völker, alle Generationen, alle Menschen. Das heißt, der Segen, den ich dir gebe, die Erwählung, die ich dir schenke, die soll sich auswirken in der ganzen Welt. An Abraham, an Sarah, an dem Volk Israel, da soll etwas sichtbar werden von Gott, sichtbar werden für alle Menschen, durch alle Zeiten, durch alle Generationen hindurch. Es soll sichtbar werden, was es heißt, dass Gott treu ist. Es soll sichtbar werden, was es heißt, mit diesem Gott zu leben. Was es heißt, als Kind Gottes in dieser Welt unterwegs zu sein. Das ist der biblische Gedanke von Erwählung. Nicht ausgrenzend, mit euch habe ich nichts mehr zu tun, sondern eher wie ein Leuchtturm zu zeigen, schau mal, so ist Gott und so ist es, mit Gott zu leben. Und dieser Gedanke, der zieht sich durch die ganze Bibel hindurch, bis hin zu Jesus. Im Matthäusevangelium, da können wir lesen, wie das betont wird, dass Jesus ein Nachfahre Abrahams ist. Dass Jesus in dieser Segenslinie drin steht, in diesem, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und am Ende des Matthäusevangeliums, da lesen wir, wie Jesus seinen Jüngern sagt, und jetzt geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Merkt ihr das? Hier beginnt das auszustrahlen. Spätestens hier strahlt das aus in alle Welt, in den letzten Winkel hinein. Diese Segenslinie, diese Segensgeschichte. Und dass wir heute hier und in euren Wohnzimmern zu Hause sitzen, hat etwas damit zu tun. Wir sind hineingenommen in diese Spur. Uns gilt genauso dieser Zuspruch. Ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein und durch dich sollen andere gesegnet werden. Wir sind in diese Bewegung Gottes mit hineingenommen. Und wenn man von Erwählung spricht, dann nicht, weil die anderen verworfen wären, sondern erwählt, um zu leuchten. Um etwas von Gott weiterzugeben, von seiner Liebe, von seiner Barmherzigkeit. Ihr sollt ein Segen sein. An euch soll etwas sichtbar werden von der Gnade, von Gottes Treue, von Vergebung, von seiner Kraft, von seinem Willen, von seinem Leben, das er geben will, vom Herzen Gottes selbst. Er wählt, um zu leuchten. Jesus sagt das mit seinen Worten. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein und durch dich sollen andere gesegnet werden. Das Gute, das Gott uns schenkt, das ist nicht unser Besitz, sondern das ist dafür da, es weiterzugeben. Es auszuteilen, ausstrahlen zu lassen in diese Welt hinein. will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und das ist ganz wichtig, wie wir genau das hören. Du sollst ein Segen sein. Das kann man mit erhobenem Zeigefinger hören. Jetzt sei mal ein Segen. Jetzt mach mal. Jetzt streng dich mal an. Jetzt zeig mal, wie gut du leuchten kannst. Der Clou der Abrahamsgeschichte ist aber nicht, dass er aus sich heraus irgendetwas vollbracht hat. Dass er sich selbst einen großen Namen gemacht hat und dass er sich auf die Schultern klopfen kann, was für ein großes Volk aus ihm entstanden ist. Wer die Abrahamsgeschichte kennt, der weiß, Abraham und Sarah hatten ein großes Problem. Sie konnten keine Kinder bekommen, was für sie damals existenziell eine Gefährdung gewesen ist, weil die Kinder auch ihre Altersvorsorge waren. Das heißt aber, wenn Gott sagt, mit dir schreibe ich meine Geschichte, aus dir soll ein großes Volk hervorgehen, dann funktioniert das nicht, wenn es um Abrahams Kraft ging, um seine Möglichkeiten. Seine Möglichkeiten waren sofort am Ende. Die Geschichte war zum Scheitern verurteilt, als sie noch nicht losgegangen ist. Gott ist es, der einen großen Namen macht. Gott ist es, der segnet. Gott ist es, der Segen wachsen lässt, auch durch Menschen hindurch. Du sollst ein Segen sein, das ist kein Befehl. Das ist eine Zusage. Das ist eine Verfügung. Das ist eine Feststellung. Gott sagt, ich will an dir und durch dich wirken. Ich rüste dich aus. Ich befähige dich. Ich segne dich, sodass du Segen ausstrahlst. Ich setze dich anderen zum Segen. Das ist schon ziemlich genial, finde ich. Eine Zusage, durch dich möchte ich wirken in dieser Welt. Und es ist so, dass Gott das nicht an uns vorbeitut. Dass er uns in dieses Segensein mit hineinnimmt. Bei Abraham können wir genau das sehen. Am Anfang steht ein Schritt des Vertrauens. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaften aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Dazu braucht es Vertrauen. Die Familie ist die letzte Absicherung, die Abraham und Sarah bleibt. Wenn sie keine Kinder bekommen, dann wird vielleicht die Familie sie versorgen. Und diese Sicherheit sollen sie loslassen. Und erst in dem Moment, wo sie losgehen, wo sie loslassen, wo sie anfangen, Gott zu vertrauen, beginnt der Segen zu wachsen. Um den Segen brauchen sie sich nicht kümmern, den brauchen sie nicht machen. Was es braucht, ist das Vertrauen. Vertrauen und Segen hängt in diesem Text ganz eng zusammen, hängt an dieser Stelle ganz eng zusammen. Kurz gesagt, wäre Abraham nicht losgegangen, würden wir heute nicht hier sitzen, dann würden wir von diesem Segen nicht profitieren. Und ich finde, an der Stelle wird es wirklich spannend für uns und herausfordernd. Denn wenn ich mich auf die Zusage Gottes einlassen möchte, du sollst ein Segen sein, ich möchte dich zum Segen setzen über andere, dann heißt es, Gott zu vertrauen. Dann heißt es, seinem Segen zu vertrauen. Darauf zu vertrauen, dass er wirklich großzügig ist, dass er nicht kniggerig ist, dass er nicht geizig ist, sondern dass er wirklich handeln möchte. Ich mache das mal mit Beispielen deutlich. Wenn man sich den Segen vorstellt wie einen großen Überseecontainer voller Geschenke Gottes an uns, dann ist eines dieser Geschenke Gottes Barmherzigkeit. Gott ist barmherzig, das heißt, er ist nicht hartherzig, nicht richtend, nicht urteilend, nicht von oben herab, sondern voller Liebe. Wenn das Segen ist, den ich empfange, dann heißt es, Segen weiterzugeben, selber barmherzig zu werden, nicht zu richten und zu urteilen. Und das fällt uns manchmal ganz schön schwer. Denn wenn ich über andere richten und urteilen kann, dann bin ich ja mehr als der andere. Dann stehe ich höher als der andere. Und Gott sagt, nein, hier, da hängt's. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Gebt das, was ihr empfangt, weiter. Und dazu braucht es Vertrauen. Dass ich vertraue, dass wenn ich mit dem anderen wieder auf eine Ebene komme, wenn ich aufhöre zu urteilen und zu verurteilen, dass ich dadurch gewinne, dass mein Leben dadurch reicher wird und das Leben des anderen. Anderes Beispiel, Vergebung. Die nehmen wir gerne in Anspruch von Gott. Aber Vergebung heißt dann auch Vergebung weitergeben. Und das ist das gleiche Phänomen. Wenn der andere in der Schuld ist, dann fühle ich mich größer und stärker. Vergeben heißt, ich gehe mit dem anderen wieder auf eine Ebene. Und wieder ist Vertrauen gefragt. Vertrauen darin, dass Gottes Weg gut ist. Und dass Vergebung etwas Gutes ist. Und dass Vergebung mein Leben am Ende reicher macht. Merkt ihr den Zusammenhang zwischen Vertrauen und dass der Segen sich ausbreiten kann? Dass das Gute, was Gott uns schenkt, sich in dieser Welt ausbreitet? Ich mache noch mal ein ganz profanes Beispiel, weil das beim Vorbereiten in unserem Vorbereitungsteam auch so angesprochen worden ist und wir das heiß diskutiert haben. Ich dachte, ich bringe das mal auch mit hierher. Für viele ist es ein Segen, dass sie sagen können, ich bin finanziell gut abgesichert. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Ich habe sogar ein kleines Vermögen. Ich kann mir Dinge leisten. Wenn ich das als ein Geschenk Gottes annehme und aufnehme, was heißt das dann? Dann heißt es doch, dass ich davon auch abgebe. Dass ich teile, dass ich andere unterstütze. Und auf einmal merkt man vielleicht, wie das Herz schneller schlägt und sagt, Moment, aber so viel habe ich ja doch gar nicht. Und wer soll mir denn hier reinreden? Wer hat denn dazu ein Recht? Und das geht aber jetzt gar nicht. Und wieso muss der Prediger das jetzt auch noch anbringen? Also das ist ja unverschämt. Aber eigentlich heißt es das doch, oder? Den Segen, den ich empfange, weitergeben. Und wieder braucht es Vertrauen. Vertrauen, dass Gott mich wirklich versorgt. Dass ich wirklich genug habe. Dass ich nicht zu kurz komme. Immer wieder dieses Vertrauen, das zusammenhängt mit dem, dass Segen sich ausbreitet. Abraham musste sich dazu entscheiden, mit einem ganz konkreten Schritt loszugehen. Der Text endet, da zog Abraham aus, wie der Herr es ihm gesagt hatte. Er zog aus, ganz praktisch. Ich glaube, wir brauchen immer wieder so eine ganz konkrete Entscheidung, zu sagen, ja, ich möchte diesen Gott vertrauen, dass er es gut meint, dass sein Segen ausreichend ist, nicht nur für mich, sondern auch für andere. Das Gute, was er mir schenkt, das darf ich weitergeben. Und ich freue mich total, dass wir jetzt zwei Leute haben, die davon erzählen, wie das in ganz alltäglichen Dingen und vielleicht auch nicht alltäglich, bin mir gar nicht so sicher, wie das in ihrem Leben auf jeden Fall aussieht, dieses Weitergeben und was sie da erlebt. Danke euch beiden für diese sehr ehrlichen Statements. Und ich sage nur Amen. Wie Christus mir begegnet, mich annimmt und mich segnet, so will ich dir begegnen, dich annehmen und dich segnen.